Guten Morgen zusammen. Ich habe heute mal ein paar kleinere Themen mitgebracht, die ich mit euch gerne anschauen möchte. Es geht um den Sinn des Lebens, um Jüngerschaft und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Und ich hoffe, dass der Vormittag heute reicht, um zumindest ein bisschen da mal einzusteigen. Ich bin ja von der Gemeinde zu 80% freigestellt, um hier in der Gemeinde den Dienst eines Pastors machen zu dürfen. Und die anderen 20% meiner Zeit, da bin ich Student. Damit gehöre ich vielleicht nicht zu den jüngsten Studenten, die es so gibt, aber ich finde es brutal wichtig, dass man als Mensch weiter ein Lernender bleibt. Und das kann man auf verschiedene Weise machen, aber ich denke, gerade als Christen sollten wir ja verstanden haben, dass Jüngerschaft etwas ist, also Lernen, auch für das Leben Lernen etwas ist, was uns unser Leben lang eigentlich begleiten sollte. Dass wir dranbleiben an den Veränderungen, die auch Glaube in unserem Leben bewirken wird. Und oft ist es hilfreich, wenn man Impulse von Dritten aufnimmt, weil wir wissen ja alle, Autodidakten sind oft sehr gefährlich, weil sie sich eigentlich immer nur das beibringen, was sie selbst schon wissen. Und deswegen ist es gut, wenn man sich aufmacht und hingeht und mal Leuten zuhört, die vielleicht ganz woanders stehen als man selbst oder auch Dinge zu sagen haben, die man so vielleicht noch nie gesehen hat. Weil ich glaube, unser Ziel im Glauben ist doch, dass sich der Glaube, dieses Vertrauen in einen Gott, der sich uns in Jesus Christus gezeigt hat, dass es sich in unserem Leben manifestiert. Dass sich das zeigt in unseren täglichen Zusammenhängen, weil sonst ist Glaube das, was Jakobus tot nennt. Und so studiere ich einen Studiengang, der heißt Culture and Theology, und es geht darum zu erforschen, wie die Zusammenhänge sind zwischen theologischer Sprache, dem, wie wir unseren Glauben formulieren, und unserem Weltverständnis. Also wie wir die Welt sehen, wie wir die Dinge hören. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken, wer wir als Menschen eigentlich sind und dass wir eigentlich nur dann verstehen können, was ein anderer sagt, zum Beispiel auch ein Autor der Bibel, wenn wir verstehen, in welcher Welt er lebt, was ihn ausmacht. Ich mache mal ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte. Das Zitat, das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort, unverzüglich. Ist ein Zitat, da kann man sagen, gut, das ist halt vielleicht eine Corona-Verordnung, sonst irgendwas Unwichtiges. Oder ist es das Zitat, was die Wiedervereinigung in Gang getreten hat. Aber um das zu wissen, müssen wir die Welt verstehen, in der die Worte gesagt werden, die da geschrieben sind. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit dem Glauben. Wenn wir unseren Glauben verstehen wollen, müssen wir die Welt verstehen, in der wir selbst leben, müssen aber auch die Welt verstehen, in der Menschen, die vor uns geglaubt haben, gelebt haben. Und ich finde es so faszinierend, dass unser Gott so ist, dass unser Gott ein Gott ist, der nicht abstrakt über dieser Welt steht, sondern der Fleisch wird, der sich aufmacht und Zeit und Raum betritt und nicht nur das, sondern Teil einer Kultur wird. Der jüdischen Kultur im ersten Jahrhundert. Und das fasziniert mich. Mich fasziniert es, dass Gott so ist. Dass Gott sich zeigt als jemand, der unsere Lebenswelt betritt. Der sich mitteilen will, der uns verstehen möchte und der will, dass wir ihn verstehen. Und so schreibe ich derzeit an einem großen Papier und ich hoffe, dass es so etwas wie prophetisch wird. Prophetisch bedeutet ja jetzt nicht, dass man irgendwelche Zukunftsprognosen macht oder dass man random irgendwelche Aussagen über ein Leben stellt, sondern Prophetie bedeutet ja, dass wir das Wort, was Gott offenbart hat, hineinsprechen in unsere Zeit. Dass wir es aktualisieren und auf den Punkt bringen, dass wir den Willen Gottes für unsere Zeit aussprechen. Und damit wird Prophetie konkret. Die Offenbarung Gottes lebensnah und dadurch aber auch leider sehr oft sehr nervig. Weil wir dann merken, hey, das ist nicht nur irgendwelche Floskeln, die wir sprechen, sondern es ist etwas, was unser Leben betrifft, was wir umsetzen müssten und wo unser Leben eigentlich so gar nicht recht zupasst. Und ich will uns heute mal einen Gedanken, einen Impulsgedanken mitgeben, der uns vielleicht mal hilft, neu über unser Leben nachzudenken. Neu darüber nachzudenken, wer wir eigentlich als Menschen sind. Und dazu darfst du, wenn du deine Bibel dabei hast, mal dein Handy anmachen und aufschlagen, Genesis 1, also das erste Mosebuch. Und dort wollen wir uns etwas aus der Urgeschichte angucken. Die Urgeschichte sind ja die ersten 11 Kapitel der Bibel. Danach kommt ja die Geschichte mit Abraham und dann entfaltet sich so die Geschichte Israels. Und diese Reflexion dessen, was die Welt ist, wer wir Menschen sind, wer Gott ist, die ist entstanden im babylonischen Exil. Die Juden waren verschleppt in ein Land, in dem sie nicht hingehörten. Sie wurden versklavt, ihr Tempel war kaputt, ihr Land war weg. Alles schien irgendwie untergegangen zu sein. Ihr Gott war besiegt. Und sie leben in einem Zoo. Also das müssen wir uns bewusst machen. Im babylonischen Exil lebte die jüdische Elite in einem Zoo, aufgebaut um den Tempel des großen Gottes Marduk, der Sonnengott. Und die Babylonier schleppten alle ihre Feinde dorthin und siedelten sie dort an, damit ihr Gott jeden Tag gucken konnte, welche Völker und Götter er besiegt hatte. Und unter diesem Eindruck leben die Juden im babylonischen Exil und sie fragen sich, wer sind wir? Und dieser Tempel war beeindruckend. Dagegen war der Tempel in Jerusalem sowas wie eine Garage. Der Tempel in Babylon war gigantisch. Und er drückte eins aus, hier lebt der Gott, der machen kann, was er will. Und so fragen sich die jüdischen Schreiber, so eine Art Priesterkaste, sie fragen sich, was hat es mit unserem Gott noch auf sich? Ist es überhaupt noch etwas, was unser Leben irgendwie tangiert? Oder machen wir es nur noch aus frommer Übung? Und so schreiben sie einen Text, den wir als die Schöpfungserzählung kennen, den Sechstagesbericht. Und sie zeigen so diesen Rhythmus, wie Gott ein Welthaus schafft. Wie Gott die Welt kreiert, in der sie sich irgendwie befinden. Und dann irgendwann am sechsten Tag, und hier steigen wir mal ein zu lesen, wird der Mensch gemacht. Und ich lese mal vor aus dem Kapitel 1, die Abvers 26. Da heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott, hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der sechste Tag. Wir lesen hier, dass Gott am sechsten Schöpfungstag in seinem Thronsaal sitzt und es fällt eine Entscheidung. Es fällt eine Entscheidung, nämlich der Beschluss, wir werden Menschen machen. Wir werden eine neue Spezies auf diesen Planeten setzen, den wir so genial gemacht haben, und sie haben eine Bestimmung. Die Bestimmung des Menschen ist, über all das, was geschaffen ist, zu herrschen. Und so heißt es, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, um zu herrschen über die ganze Schöpfung. Und in der Theologiegeschichte wurde viel gestritten darüber, was das jetzt bedeutet, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Aber vom Wort her ist es erstmal so, dass Gott eine Bildsäule schafft. Eine Bildsäule, wie es damals die Könige der Großreiche taten, die sagten, hier regiere ich, hier stelle ich mal eine Säule vor mir hin, damit jeder weiß, hier bin ich Chef. Die Ägypter und auch die Völker des Mesopotamischen Reiches, sie kannten diese Vorstellung davon, dass die Könige von den Göttern eingesetzt waren und ihre Repräsentanten waren, um zu herrschen über das Land, das ihnen untertan war. Sie waren Repräsentanten der Gottheit. Die Schreiber der Bibel machen einen genialen Kniff. Sie tun etwas, was sich auch unsere Großkönige heute mal sagen lassen sollten. Sie demokratisieren nämlich diese Vorstellungen. Sie sagen, nein, nicht ein König ist Herrscher über die Welt, nicht einer soll Gottes Willen durchsetzen, sondern die Menschheit ist dazu bestimmt. Jeder von uns hat Anteil daran, Gottes Herrschaftsauftrag in dieser Welt umzusetzen. Die Menschen, alle die geschaffen sind, sind Abbilder der Herrschaft Gottes. Es ist ihr Auftrag, über die Tiere des Tierreichs zu herrschen und über die Erde zu regieren. Und allen damals war bewusst, dass der Auftrag des Ebenbilds war, die Feinde niederzutrampeln und Krieg zu führen. Aufzustehen, um zu verteidigen das, was wertvoll war. Und so ist der Mensch von Anfang an von Gott gerufen, den Lebensraum der Erde zu schützen und zu bewahren und im Sinne Gottes zu regieren. Und so heißt es in dieser Schöpfungserzählung: Und so schafft der Erdenformer den Menschen ganz feierlich. Dreimal wird gesagt, er schuf ihn. Also dieses Wort, was da steht, das ist etwas, was nur Gott kann, diese Form von Schaffen. Und Gott schafft den Menschen auf geniale Weise, aber als Teil des Geschaffenen. Und dann segnet er ihn und sagt, füllt diese Erde und regiert über sie. Und er beauftragt den Menschen und sagt, macht euch die Erde untertan, herrscht über die Tierwelt. Und die Worte, die hier gebraucht werden, die sind brutal hart. Die Worte, die hier gebraucht werden, die kann man auf eine Weise übersetzen, die zeigen, dass es irgendwie eine Herrschaft ist, die ungut sein könnte. Man könnte diese Worte mit Niedertreten, Unterwerfen, ja sogar mit Vergewaltigung übersetzen. Und wenn wir in unsere Welt schauen, dann stellen wir fest, das ist genau das, was wir tun. Wir vergewaltigen unsere Erde. Wir treten die Schöpfung Gottes nieder. Und so hat man diesen Text auch lange gelesen. Aber der Sinngehalt von Worten ist manchmal ein bisschen komplizierter. Und so kann man nämlich auch übersetzen, dass diese Herrschaft die Herrschaft eines Hirten ist. Eines Menschen, der begleitet, der sein Vieh auf die Weide führt, damit es ihm gut geht. Und wenn wir jetzt biblische Sprache anschauen und uns fragen, wie regiert denn Gott? Wie regiert Gott sein Volk? Wie regiert Gott über die Menschheit? Dann stellen wir fest, dass Gott dieses Hirtenbild für sich selbst in Anspruch nimmt. Dass er sagt, ich bin der Hirte meines Volkes. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der als Fürsorger für die Menschen auftritt. Der es gut meint, der es wohl meint. Und ich glaube, die ganze Schöpfungserzählung zeigt ja, dass Gott es eigentlich gut gemacht hat. Dass es hier nicht um eine Herrschaft gehen kann, die alles kaputt macht. Sondern Gott sieht es und sagt, es ist gut, so wie ich es eingerichtet habe. Der Mensch ist also beauftragt, seine Lebensumfeld zu schützen und zu bewahren, den Lebensraum, den Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, zu erhalten. Und das spiegelt sich wieder in so vielen Dingen. Wenn wir jetzt da reinschauen würden in diesen Text noch ein bisschen genauer, da würden uns die Augen aufgehen. Aber es ist keine Gewalt in der Welt bis dahin. Der Mensch ist Vegetarier, die Tiere auch. Es gibt keine Grillfeste. Das ist ein absolutes friedliches Miteinander. Der Mensch übervorteilt die anderen Geschöpfe nicht. Im Bild gesprochen könnte man sagen, dass Gott den Menschen einsetzt als einen königlichen Viehhirten. Als einen Herrscher, der beauftragt ist, alles Leben in dieser Welt zu schützen und zu bewahren und sich dafür einzusetzen. Es ist eine Herrschaft, die geprägt ist von der Art und Weise, wie Gott Fürsorge betreibt für das, was er gemacht hat, für seine Schöpfung. Und so heißt es dann, Gott sah alles an, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Jetzt müssen wir gar nicht so weit gucken und stellen fest, so sehr gut ist unsere Welt gar nicht. Und die Schreiber haben das auch gemerkt. Sie haben ja auch eine Erfahrungsrealität. Ich habe das gerade beschrieben, aus welcher Realität sie kommen. Eine Welt, in der die Völker übereinander herfallen. In denen Menschen über die Schöpfung herfallen. In denen Dinge so kaputt sind. Und so gebrauchen sie eine Sprache, die in der damaligen Zeit üblich war, um zu sagen, was jetzt passiert ist. Nämlich in mythischen Worten sagen sie, das Chaos des Urwassers kehrt zurück. In Vers 1 der Bibel heißt es, dass Gott aus dem Nichts schafft und dass er das Schlechte, dieses Urwasser, das über alles drüber gezogen ist, dass er es verdrängt und dass er aus diesem Chaos Leben schafft. Und jetzt lesen wir diese Geschichte von der Sintflut, wo dieses Schlechte zurückdringt in die Welt. Und wo die Dinge zerstört werden, wo das Leben dabei ist, ausgelöscht zu werden, weil das Böse so viel Raum einnimmt. Und die Begründung dafür, dass diese Flut zurückdringt in Gottes gute Schöpfung, die finden wir in Genesis 6. Da heißt es nämlich, dass alles Fleisch gewalttätig war, dass es verdorben war, dass die Herrschaft des Menschen Tyrannei geworden ist und das ist sie bis heute. Und so muss Gott die Dinge neu ordnen, um die Schöpfung vor der absoluten Zerstörung zu bewahren. Und er führt eine Notordnung ein, die er damit Noah besiegelt. Und er sagt, ich erhalte meine Schöpfung, obwohl sie vom sehr guten Zustand abgefallen ist. Und er schließt einen Bund und sagt zu Noah und allen Lebewesen übrigens und der Erde, ich werde das Leben nie wieder ganz zerstören lassen. Ich werde dafür sorgen, dass das nicht so weit kommt. Und so lesen wir hier, dass Gott letztlich die königliche Verantwortung wieder übernimmt. Dass er sagt, ich übernehme die Verantwortung für meine Untertanen. Ich übernehme die Verantwortung für die Erde, die ich gemacht habe. Und wenn wir so willen, scheint hier das erste Mal dieses Wort, was wir heute auch schon so besungen haben, die Gnade Gottes heraus. Dass er sich entscheidet, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass die guten Dinge, die ich geschaffen habe, die gute Ordnung, die da war, dass sie völlig kaputt gemacht wird. Die Noah-Geschichte strahlt so voll der Barmherzigkeit Gottes, trotz des Strafgerichts. Und doch, obwohl Gott die Herrschaft wieder an sich nimmt, bin ich der Meinung, und man könnte das jetzt auch mit ein bisschen mehr Zeit belegen, dass Gott dabei bleibt, dass er den Menschen diesen Auftrag trotzdem gibt, dass sie über die Erde herrschen sollen, dass sie fürsorglich mit seinem Haus umgehen sollen. Wir müssen zugeben, dass wir leider sehr beeinträchtigt sind in der Art und Weise, wie wir Ebenbild Gottes überhaupt noch sein können, weil es uns immer wieder nicht gelingt, so zu regieren, wie es Gottes Wesen entsprechen würde. Aber die Heilsgeschichte, die sich daraufhin entfaltet, auch im ersten Buch der Bibel, die zeigt uns schon, was Gott vorhat. Gott erwählt sich nämlich einen Mann und dann ein ganzes Volk, um ihnen zu zeigen, wie Herrschaft funktioniert. Wie eine menschliche Kultur funktionieren soll, in der Gott regiert durch Menschen. Und er schenkt ihnen sehr, sehr viele Erfahrungen. Er gibt ihnen Gesetze, die ihnen klar machen, wie Gott sich das Leben vorstellt. Und die Propheten sprechen ja auch davon, dass das Volk Israel als ein Licht unter den Völkern gesetzt ist. Als ein vorbildliches Beispiel dafür, wie Gott will, dass die Menschen in dieser Welt unterwegs sind. Und Jesaja und auch andere Propheten blicken ja auch hinaus und sagen, eines Tages wird die Zeit kommen, wenn Gott die Notordnung, die er mit dem Noah-Bund gibt, wieder rückgängig machen wird und den Ursprung wiederherstellen wird. Und dann haben wir diese Bilder von einer versöhnten Schöpfung, von Mensch und Tier, die versöhnt miteinander leben. Das Kind, das mit der Schlange spielt. Das sind die Bilder, die da gebraucht werden, wenn Gottes ursprünglicher Plan mit seiner Schöpfung wieder sein wird. Und dann lesen wir von Jesus, diesem Mann aus Nazareth, der von diesem Reich Gottes spricht. Und der davon spricht, dass dieses Reich Gottes kommen wird, aber auch, dass es schon da ist. Und ich glaube, es liegt daran, dass in diesem Jesus aus Nazareth, der Sohn Gottes, das Ebenbild, wie es sein sollte, der Herrschaftsauftrag der Menschen über die Schöpfung, da ist. Hier haben wir einen Mann, der in Zeit und Raum kommt, in eine bestimmte Kultur und sicherlich auch in ihr lebt und trotzdem schon für das steht, was mal sein wird. Für Frieden, für Heilung, für Heil. Und ich glaube, das kann uns auch als Christen herausfordern, uns neu aufzumachen, uns zu fragen, was ist eigentlich der Sinn, der Auftrag unseres Lebens? Wie gehen wir mit den Dingen um, mit der Herrschaft, mit der Macht, die Gott uns verleiht? Und da können wir nicht auf die großen Könige allein gucken, sondern wir müssen auf uns, die kleinen Könige, gucken, mit unserer Macht, die wir bekommen haben. Und ich lade uns ein, dass wir auch als Christen, als Menschen, die Jünger Jesu sein wollen, dass wir darüber nachdenken. Dass wir darüber nachdenken, wie wir in dieser Welt unterwegs sind, welche Schritte wir gehen und ob es dem entspricht, was Gott sich für uns Menschen gedacht hat. Und mir ist sehr wohl bewusst, dass keiner von uns diese Welt rettet. Und mir ist auch sehr wohl bewusst, dass keiner von uns je diesem Ebenbild Gottes in dieser Welt gleich sein wird. Aber das ändert doch nichts daran, dass wir diesem Jesus aus Nazareth nachfolgen wollen, dass wir von ihm lernen wollen, dass wir unser Leben umgestalten lassen möchten. Ich glaube, hier haben wir noch viel zu lernen. Ich glaube, hier haben wir noch einen langen Weg vor uns. Aber ich bin der Meinung, dass Gott auch seine Gemeinde berufen und erwählt hat, um das abzubilden, für was der Mensch gedacht ist. Ein Licht unter den Nationen zu sein, ein Vorbild für das, was es heißt, wahrhaft Mensch zu sein. Ich belasse es mal jetzt dabei, aber ich wünsche mir wirklich, dass wir diesen Auftrag, den Gott uns Menschen gegeben hat von Anfang an, dass wir ihn für uns neu entdecken und ich glaube auch darin ganz neu die Kraft Gottes erleben werden, und auch Jesus als unser Vorbild sehen können, wie wir es vielleicht bisher so noch nicht getan haben. Ich möchte beten. Gott des Himmels, ich danke dir, dass du den Menschen nicht geschaffen hast, um die Arbeit zu verrichten, für die du zu faul warst. Oder dass du den Menschen gemacht hast, weil dir langweilig war, sondern dass du uns gemacht hast, weil du einen Plan hast. Ich danke dir, dass du uns beauftragst, dass du uns was zutraust, dass du uns Menschen gerufen hast, das sehr Gute, was du geschaffen hast, zu bebauen und zu bewahren. Und wir wissen, dass wir davon sehr weit weg sind. Aber ich danke dir, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist, um Dinge wiederherzustellen, auch in unserem Leben, dass wir neu anfangen können, dass wir eine neue Ausrichtung haben. Heiliger Geist, dass du unsere Herzen erfüllst und veränderst und austauschst, damit es uns gelingen kann, in dieser Welt so zu leben, wie du es dir gedacht hast. Ja, und mit diesem Wunsch ist auch die Bitte um Vergebung verbunden, dass da, wo wir nicht so leben, dass deine Gnade uns da trotzdem erhält. Und ich danke dir für den Bund, den du mit uns gemacht hast, dass, obwohl wir es nicht hinbekommen, dass du diese Welt nicht endgültig vernichten wirst. Ich danke dir für diese Hoffnung, diese Zuversicht, die wir haben. Erfüll du uns neu da, dass wir mit deinen Augen diese Welt sehen. Amen.